Ab dem 11. bis zum 21. April diesen Jahres steht das Zebrakino in Konstanz wieder ganz im Zeichen der Regenbogenflagge. Das 37. Queergestreift Filmfestival Konstanz öffnet seine Pforten. Über 30 Filme aus aller Welt werden die Stadt am Bodensee bestimmen. Dazu ein ambitioniertes Rahmenprogramm, Partys und einige ganz besondere Schwerpunkte. Das alles wollen wir nun ein wenig einordnen, uns einordnen lassen vor allem, und freuen uns daher, Fabian vom Filmfestival live in der Sendung begrüßen zu dürfen. Und daher herzlich willkommen bei der Schwulenwelle aus Freiburg. Fabian!
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Ja, wir freuen uns, dass du dabei bist, Fabian. Und gleich zu Beginn natürlich erst einmal, wer bist du und was genau ist das Queergestreift Filmfestival Konstanz?
Ich bin ein queerer Filmnerd mit Hang zu Kunst und Experimentalfilm, aber ich mag auch irgendwie die ganz großen queeren Gefühle auf der Leinwand. Und das Queergestreift, wo ich jetzt schon irgendwie in der dritten Runde mitmache, ist das zweite älteste queere Filmfestival in Deutschland, das seit 1987 gibt. Und im kommunalen Zebrakino in Konstanz stattfindet. Und das Bemerkenswerte am Queergestreift ist, dass von Anfang an ein queeres Filmfestival war. Also die Vielfalt von sexuellen und Geschlechtsidentitäten wurde da schon immer gefeiert und gezeigt. Und diese Diversität von Queerness, die steckt wirklich in der DNA von unserem Queergestreift Filmfestival.
Und wenn du von dem Festival sprichst, wie viele Leute seid ihr denn da im Team?
Wir sind so 6, die so richtig aktiv im Kernteam mitmachen. Und dann hoppeln da noch so ein paar andere bunte Zebras um uns herum.
Mhm. Um mit der Tür gleich mal ins Haus zu fallen, greife ich gleich mal ein bisschen vor. Denn das Festival steht ja auch sogar selbst im Mittelpunkt einer Veranstaltung, was ich sehr spannend fand. Die heißt Queergestreift Behind the Scenes. Was verbirgt sich dahinter?
Ach, das ist wie jedes Filmfestival, das irgendwie so komplett ehrenamtlich gestemmt wird, wie das unsrige, da stecken wir alle vom Team aus unsere doch auch begrenzten Ressourcen unserer Freizeit rein und auch sind voll mit der Leidenschaft dabei. Und um das anderen mal zu zeigen, wie so ein Festival von innen aussieht, was da an Aufgaben gibt, im Vorfeld, was man da alles machen kann, wie man sich engagieren kann, wie auch die Kinotechnik im Zebrakino funktioniert. Dafür öffnen wir mal die Leinwand oder den großen Vorhang vor der Leinwand und lassen den Blick dahinter zu. Und wir wollen vor allen Dingen diese Vibes des Festivals nutzen, um neue Interessierte auch für dieses Festival zu begeistern und sie zum Mitmachen zu bewegen.
Habt ihr denn so eine Veranstaltung schon mal gemacht?
Nee, das ist für uns ein neues Experiment und auch ein neues Format. Und irgendwie wollen wir da so dem vielleicht manchmal auch drögen und müden Teamtreffen entgegenwirken, die zwar auch zur Festivalarbeit dazugehören, aber doch nicht das Eigentliche vom Festival ausmachen. Und deshalb laden wir alle am Samstag, den 20. April, eben ein zu dem Blick hinter die Kulissen.
Klingt spannend auf jeden Fall. Und ja, aber fangen wir mal mit dem Filmprogramm auch an, dem ID-Filmprogramm. Wie viele Filme denn erwarten insgesamt das Publikum?
Ach, wir zeigen 28 Langspielfilme in 11 Tagen, darunter auch Dokumentationen und ganz neu für uns auch eine Fernsehserie, Split, eine französische Miniserie aus 5 Folgen und daneben natürlich auch noch unser Kurzfilmprogramm, unsere Shorts, queeren Shorts, aber auch die mittellangen Filme, unsere Rebel Love Filme.
Und mit was geht's denn los? Die Eröffnung ist ja meist immer so ein bisschen was ganz Besonderes. Was ist das Erste, was man zu sehen gibt?
Ah ja, wir sind wirklich experimentierfreudig dieses Jahr. wir zeigen Strange Way of Life. Das ist der neue Kurzfilm von Pedro Almodovar. Und daneben gibt es natürlich noch andere filmische Überraschungen und den obligatorischen Sekt für unser Publikum.
Warum habt ihr euch genau für den Film entschieden?
Ah, Strange Way of Life ist wie gesagt ein Kurzfilm und der ist die Antwort von Pedro Almodovar auf Brokeback Mountain. Mhm. Und Brokeback Mountain ist jetzt auch schon wieder 19 Jahre alt.
Ja, Wahnsinn, ne?
Und deshalb ist es irgendwie spannend zu sehen, wie Almodovar, der damals die Regie abgelehnt hat, heute dann doch einen queeren Western gedreht hat. Und ja, wie er das in seinem eigenen Stil zwischen Melodrama und den doch queeren, komischen Attitüden neu aufzieht und da uns eine Western-Geschichte zwischen zwei Cowboys erzählt, das fanden wir spannend.
Und ihr habt ja auch einen Schwerpunkt, der sich ein bisschen durchs Programm zieht. Was ist der Schwerpunkt und wie kamt ihr auf die Wahl zu diesem Schwerpunkt?
Ja, Schwerpunkte, die wählen wir nie. Die entwickeln sich so über das Dreivierteljahr, wo wir die Filme sichten und meistens, ja, liegen die irgendwie in der Luft der Filme oder in den Bildern der Filme und es zeigt sich dann irgendwie doch, wo es in der queeren Community filmisch auf den Nägeln brennt. Und da sind wir dieses Jahr immer stärker auf das Thema der queeren Familie gekommen. Mhm. Und mehrere Filme beleuchten da so die Aspekte von queerem Family Building, aber auch wie wir mit unseren eigenen, den, sag ich mal, biologischen Familien neu umgehen können, neue Wege finden können. Ja.
Mhm. Also praktisch auch die Wahlfamilie im Wesentlichen halt praktisch, die man dann findet und so weiter und die ganzen Formen davon.
Ja, genau. Also unterschiedliche Filme zeigen das eben auch auf unterschiedliche Weise. Da haben wir beispielsweise Egoist, einen japanischen schwulen Film, wo Kosuke, der Protagonist, über seinen neuen Freund, dann auch dessen Mutter kennenlernt und über den Umgang mit dieser Mutter dann auch wieder einen neuen Zugang zu seinem eigenen Vater lernt und auch zu der Trauer um die früh verstorbene Mutter. Oder das Gleiche dann auch in der lesbischen Variante in Silver Haze, wo Frankie aus so einer Arbeiterfamilie kommt, wo alle irgendwie alleine sind, mit sich selbst viel zu tun haben, aber sie dann über die Großmutter ihrer neuen Freundin auch so etwas wie ein Familiengefühl und Zuwendung und Zuneigung erfährt und dadurch sich dann auch eine neue Form von queerer Familie bildet. Aber auch die Doku Der Wunsch, die deutsche Doku Der Wunsch, zeigt eine lesbisches Paar, wie es eben seinem Kinderwunsch nachgeht und den Versuch zu erfüllen. Oder eben auch Goran Stolevskis neuer dritter Film Housekeeping for Beginners, der unser Abschlussfilm ist. Also da haben wir alle gesagt, so eine queere Familie haben wir noch nicht gesehen, wie da die Protagonistin Dita mit ihrer Roma-Freundin Suada, deren Töchtern, aber auch noch ihrem schwulen Freund, dem mit wechselnden Lovern, da zu einer Familie heranwächst und sie alle die Herausforderungen eines queeren, chaotischen Alltags meistern, ist wirklich toll anzuschauen.
Mhm, klingt spannend. Ja, was ich auch spannend finde, ihr widmet euch einem großen, queeren, britischen Filmemacher, Derek Jarman. Wer war das und was fasziniert euch an ihm?
Derek Jarman gilt so als legendärer Wegbereiter des New Queer Cinema der 90er Jahre. Das heißt, er war im Grunde genommen in den 80ern und 70ern aktiv und erst genau vor 30 Jahren im Februar an seiner AIDS-Erkrankung gestorben, 1994. Und er war während der Thatcher-Ära wirklich ein rebellischer Regisseur, der experimentelle Filme gemacht hat, der irgendwie versucht hat, queere Erzählformen im Film neu zu denken und neu zu inszenieren und der auch wirklich als Aktivist gegen Thatcher queere Rechte vertreten hat und sich für die queere Community und insbesondere die queere Jugend in UK eingesetzt hat. Und so als ausgebildeter Maler entwickelt er in seinen Filmen so eine spannende Ästhetik zwischen Klassikern der Kunstgeschichte, aber auch dem zeitgenössischen Punk im London der besetzten Häuser, einem Camp, der ganz witzig daherkommt und er sucht immer nach so einer queeren Sensibilität in der Vergangenheit.
Mhm. Und welche Filme insgesamt, wie viele Filme zeigt er insgesamt von ihm?
Ah, wir tagen in unserer Retrospektive zu ihm drei Filme. Mhm. Das ist einmal The Angelic Conversation, wozu wir auch Christine Scherer, die deutsche German-Expertin, mhm. für ein Gespräch gewinnen konnten. Dann zeigen wir seine Malerbiografie Caravaggio und als letzten Film dann seinen auch letzten Film Blue, der vor 30 Jahren in die deutschen Kinos kam.
Ja, also das klingt schon mal alles sehr, sehr spannend. Und was gibt es noch für filmische Highlights? Es gibt ja eigentlich ein Riesenprogramm, hast du ja schon gesagt. Was würdest du noch alles hervorheben? Was sollte man gesehen haben?
Ach, spannend wird auf jeden Fall die Deutschlandpremiere von The People's Joker. Das ist eine Trans-Coming-of-Age-Story, die vorletztes Jahr in Toronto Weltpremiere hatte, dann aber von Warner Brothers wegen der Rechte an der Film Joker gecatcht und aus dem Weg gezogen wurde und dann jetzt letztes Jahr so langsam in geheimen Screenings hier und da mal wieder aufgetaucht ist und wir haben ihn dann bekommen und können ihn eben als Deutschlandpremiere zum ersten Mal zeigen. Aber wir haben auch noch weitere Deutschlandpremieren wie die schwule Doku zu The Many Lives of Edouard Louis, zu dem französischen Autor, der in den letzten Jahren sehr populär war. Wir haben aber genauso auch eine indische schwule Liebesgeschichte mit Pinecone, wo wir noch ein Online-Q&A mit dem Regisseur Onir haben werden. Aber genauso, wie gesagt, eben die DNA des Queergestreifts Queers, zeigen wir Filme zur Intersexualität mit Who Am I Not, zu Slow, der Asexualität thematisiert, aber auch die Doku Code of Fear zur Homophobie in Afrika wird sicherlich ganz spannend zu sehen sein. Oder The Writer, der Film von neue Film von Romas Zabarauskas, wo zwei ältere Männer, die vor 30 Jahren mal ziemlich heftig verliebt waren, sich wieder treffen und sich dann neu begegnen. Das alles wird sicher sehr spannend und da kommt auch der Regisseur aus Litauen zu und ja, es gibt viele weitere Filme, also Drive Away Dolls, Off an Age, Lesbia, eine ganz tolle lesbische Doku über die Lesbenkommune auf Lesbos oder auch, ja, noch viele weitere Filme.
Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Also man kann einige sehen in den, wie sind es?
11 Tage.
Elf Tage, Wahnsinn. Ja. Und ihr habt dann noch ein Rahmenprogramm, auch ein sehr ausgiebiges. Zum Beispiel habt ihr auch ein Erzählcafé am Sonntag, den 14. April, 14 Uhr. Es trägt den Titel Schlaglichter und Spuren der Konstanzer queeren Geschichte. Was verbirgt sich dahinter? Ist es eine Führung, ist es ein Vortrag oder was ist das genau?
Ach, wir haben mehrere ältere Protagonisten der queeren Community eingeladen aus Konstanz und vor allen Dingen auch einen Historiker und wir wollen damit so ein bisschen auf Spurensuche gehen, wie bunt Konstanz eigentlich war und wie queer es war und was es für queere Treffpunkte gab, Lokalitäten gab, was es eigentlich so von eben der älteren queeren Community an Geschichten zu erzählen gibt, von denen wir jetzt so im Stadtbild gar nichts mehr sehen, von denen wir noch nie was gehört haben und die irgendwie für uns dieses Jahr besonders wichtig sind, dass sie weitergegeben werden, damit Konstanz vielleicht ein bisschen bunterer wieder wird.
Ja, und es gibt eine Kooperation mit dem Theater Konstanz. Was ist das denn?
Ja, da hat sich das Theater in Konstanz was Besonderes überlegt und zwar zu dem Film Orlando, meine politische Biografie, haben sie eben auch aus der lokalen Umgebung um Konstanz herum vom Bodensee unterschiedliche Transgeschichten gesammelt und werden die zusammen mit Ausschnitten aus dem Film in einer Theaterperformance bei uns im Kino präsentieren und dort eben auch das Thema herholen, wie queer ist Konstanz und wie wichtig ist es, dass es eben diese Erzählungen auch ins Kino schaffen, wie beispielsweise in so politischen Filmen wie Orlando.
Was ich auch spannend finde, das hatte ich jetzt gar nicht beim Filmfestival vermutet, es gibt einen Selbstverteidigungskurs. Wie kam die auf die Idee? Gab es schon öfters und wie kam die Idee auf?
Ach, die Idee kam auf, weil wir auch gesagt haben, ach, es passiert ja doch immer wieder mal, dass man irgendwie in Situationen gedrängt wird, die nicht so ganz positiv für einen sind. Und da sind wir auf diesen Selbstverteidigungskurs gekommen, der vor allen Dingen ein verbaler Selbstverteidigungskurs ist, im Sinne von, wie kann ich mich denn in solchen Situationen oder wie kann ich mich für solche Situationen selbst sensibilisieren, die eben nicht so positiv sind, und in diesen Situationen richtig auftreten, für mich eintreten, wie kann ich dort physisch präsent sein, ohne selbst irgendwie Aggressionen auszustrahlen, aber dann trotzdem auch meiner Stimme Gehör verschaffen, meine Stimme präsent werden zu lassen und mit meiner Stimme für mich und auch eben für die queere Community einzutreten.
Ja, wenn man jetzt Lust bekommen hat, nach Konstanz zu kommen, wie kann man sich denn informieren?
Ach, das geht am besten über unsere Homepage. Da gibt es auch den heißen Link zu den Tickets. Das ist queergestreift.com. Ja, genau. Oder ihr folgt uns einfach am besten auf Instagram. Da gibt es auch alle News und Neuigkeiten und alle Infos.
Und ich habe irgendwie gelesen, bei euch kann man die Tickets praktisch, man kann selber wählen, was man zahlt. Ist das richtig?
Ja, das ist auch ein neues Experiment, was wir dieses Jahr starten. Im Vorverkauf kosten unsere Tickets zwischen 10 und 8 Euro, regulär wie ermäßigt eben. Und abends an der Abendkasse machen wir es so, dass es einen gestaffelten Preis gibt von Zahl, was du kannst, zwischen 6 und 15 Euro oder 12 Euro. Und da vertrauen wir ganz auf unser Publikum, wie es selbst einschätzen kann, was ihnen die Filme wert sind, was sie selbst dafür geben können. Und vor allen Dingen ist uns wichtig, dass unser Festival für alle zugänglich ist. Und diejenigen, die ein bisschen weniger haben, die können dann vielleicht 2, 3 Filme mehr schauen. Und das ist doch toll.
Hast du persönlich auch so noch so einen Tipp oder einen Film, auf den du dich besonders freust, oder eine Veranstaltung, auf die du dich besonders freust, wo du sagst, wenn ihr einmal noch kommen könnt, dann kommt dahin?
Mein Favorite sind immer die mittellangen Filme. Die sind immer ein bisschen zu lang für die Shorts, aber irgendwie dann doch zu kurz für ein abendfüllendes Programm. Deshalb haben wir dieses Jahr 3 zusammengepackt. Und da zeigen wir einen 30-Minüter zu der surrealistischen Künstlerin Claude Cahun und ihrer Frau Marcel Moore. Und Claude Cahun ist deshalb besonders spannend, weil sie eine schon in den 30er Jahren mit nicht-binären Geschlechtsidentitäten in ihrer Kunst experimentiert und gespielt hat. Und da in diesem Film, der auch dieses Experimentelle aufnimmt, geht es eben darum, wie sie sich gegen die Nazis gewendet hat, als die ihre Insel Jersey besetzt haben. Aber da haben wir dann noch einen Film wie Boys at the Water, ein ganz schöner Trans-Coming-of-Age-Story, wo der Protagonist auf einmal einem anderen Transjungen begegnet und sich dann seine ganzen Selbstentwürfe sich am Strand der Bretagne verflüssigen. Oder dann noch Loving in Between, wo es eben darum geht, wie die Liebe so dazwischen sein kann, zwischen zwei Filmen, aber auch zwischen den Geschlechtern, zwischen den Identitäten und zwischen den Filmbildern.
Ja, man hört schon raus, man sollte eigentlich eine Dauerkarte bei euch haben. Alles ganz spannend.
Definitiv. Ja. Es gibt auch unseren Festivalpass. Der lohnt sich auf jeden Fall.